Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. In Episode 52 tauchen wir in den Sportjournalismus bzw. in den Sportbusiness-Journalismus ein. Und es freut mich besonders, dass wir dazu den Gründer von 90minuten.at und sportsbusiness.at, Michael Fierler, zu Gast haben. Michi, leiwand, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung und ich freue mich schon auf ein hoffentlich sehr, sehr interessantes und vielleicht auch witziges Gespräch.
Witzig wird es definitiv, interessant liegt ausnahmslos an dir. Michi, Spaß beiseite, ich darf dich wie alle unsere Gäste in aller Kürze vorstellen. Michael Fierler hat sein berufliches Leben dem Journalismus verschrieben. Ich glaube, das kann man ganz klar so formulieren. In seiner Jugend hat man diesen Weg allerdings noch nicht vorhersehen können. Denn Michael Fierler hat einerseits an der HTL Spengergasse in Wien maturiert, andererseits danach das Betriebswirtschaftsstudium an der WU Wien begonnen. Das Studium hat er dann aber auch im zweiten Abschnitt abgebrochen, um sich verstärkt seiner damaligen Tätigkeit bei offside.at zu widmen, wo er im Marketing und in der Redaktion seine ersten Sporen verdient hat. Vor allem aber die Redaktionstätigkeit hat es ihm nachhaltig angetan. 2005 ist der heute 47-Jährige zur Nachrichtenagentur Pressetext gewechselt, wo er als Redakteur für Sport und Wirtschaft zuständig war und auch erste Erfahrungen als Chefredakteur sammelte. 2006 ist dann der nächste große Schritt gekommen, nämlich jener in die Selbstständigkeit. Michael Fierler hat nämlich das Fußball-Online-Portal 90minuten.at gegründet, dem er bis heute als Herausgeber und Chefredakteur vorsteht. Zusätzlich stand er in den vergangenen rund 15 Jahren aber auch Medien wie zum Beispiel Horizont, Color of Sports, Medianet, Events wie zum Beispiel Mission to Beach, Tag des Sports und der Danone Nations Cup oder aber auch Organisationen wie der IAKS als Redakteur und PR-Berater zur Verfügung. Rechtzeitig zum ersten Corona-Lockdown folgte der nächste imposante Schritt, nämlich die Gründung von sportsbusiness.at. Warum imposant? Weil sportsbusiness.at nicht nur das Partnermedium des Kaffeehaustalks ist, aber sich vor allem in den vergangenen rund 2 Jahren zu Österreichs größter Sport-B2B-Community entwickelt hat. Privat ist Michael Fierler mit seiner Freundin Katharina liiert und deren gemeinsame Söhne Jakob, Felix und Jonathan sorgen dafür, dass einerseits Fußball, aber auch viele Themen abseits des Sports den Familienalltag beleben. Michi, auch an dich die Frage, alles richtig wiedergegeben, irgendwelche Ergänzungen?
Ja, soweit ich das mich noch erinnern kann, was mein früheres Leben alles hergegeben hat, glaube ich, hat das soweit gepasst. Danke. Ja.
Michi, wir haben in deiner Vorstellung gehört, sportsbusiness.at ist das Partnermedium des Kaffeehaustalk. Auf sportsbusiness.at gibt es von jeder Kaffeehaustalk-Episode dann auch immer die besten Aussagen nachzulesen. Und damit deine Aussagen halt genauso knackig wären wie die der 51 Gäste davor, würde ich sagen, wir regen jetzt mal deinen Kreislauf an. Und wie machen wir das natürlich mit einem Kaffee? Welcher darf es denn sein?
Also ich trinke gerne einen Espresso in der Früh, manchmal auch 2 oder 3. Wenn es ganz ein harter Tag ist, dann auch 4 oder 5. Aber ich starte gerne mit einem Espresso, bitte.
Irgendwann kommt Milch auch dazu oder bleibst du immer beim Espresso?
Ich habe früher sehr viel Kaffee mit Milch getrunken, habe aber festgestellt, dass man die Milch vielleicht erstens nicht so braucht und auch nicht so wohl bekommt. Deswegen bin ich dann eigentlich auf den Espresso umgestiegen irgendwann.
Hafermilch schon mal probiert im Kaffee?
Ja, ist nicht meins.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Michi, vom Kaffee werfen wir vielleicht einmal einen Blick zurück. Du hast dich in der Oberstufe für die HTL, also für die Höhere Technische Lehranstalt, entschieden. Anschließend hast du begonnen, BWL an der WU in Wien zu studieren. 2 Fachgebiete, die jetzt mit deiner beruflichen Passion, wie wir heute wissen, dem Journalismus, nicht zwingend viel zu tun haben. Hast du damals noch nicht gewusst, wo die Reise hingehen soll? Oder war das ein Tipp von den Eltern, BWL zu studieren? Wie war das damals?
Ja, also ich habe damals definitiv noch nicht gewusst, was ich machen will. Also als ich dann mit 14 mich entschieden habe, in der Oberstufe dann einen anderen Weg einzugehen als das Gymnasium, war Journalismus überhaupt kein Thema. Ich habe zwar in der Unterstufe schon bei einer Schülerzeitung mitgearbeitet und das hat mir schon noch Spaß gemacht, aber war kein beruflicher Wunsch. Warum habe ich damals diese HTL in der Spengergasse gemacht? Also das war ist eine HTL für EDV und Organisation, wo sehr viel Programmieren, Computerprogrammieren dabei ist. Und ich hatte damals so in der dritten oder vierten Klasse das erste Mal so einen C64 bekommen, Commodore 64, und hatte da schon so die ersten Programme selber geschrieben. Also da gab es ja schon diese Basic, die Computerprogrammiersprache. Und da war es schon so, dass ich dann eben erste Programme geschrieben habe, so ganz kleine im Selbststudium. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und noch dazu war mein Bruder, der 7 Jahre älter ist, auch in dieser Schule, in dieser HTL, und war sehr zufrieden. Und deswegen habe ich diese Schule dann ausgewählt und habe diese dann auch durchgezogen. Wenn man dann irgendwie daraus sozusagen etwas Positives für das weitere Leben ziehen konnte, ist, dass ich zumindest am Ende dieser 5 Jahre HTL gewusst habe, was ich dann nicht mehr machen will, nämlich mit Computern zu programmieren und sonst irgendwie zu arbeiten. Also das hat mir insofern zumindest so weit geholfen. Nach diesen 5 Jahren war ich eigentlich schon ziemlich orientierungslos, weil ich gesagt habe, okay, die HTL ist mit Computer, ist, das war jetzt nicht mein Thema, was mache ich sonst? Irgendwie diese klassischen großen Studien wie Medizin oder Jus, das hat mich gar nicht interessiert. Und dann war irgendwie so, ja, okay, dann macht man halt auf der WU etwas. Ja. Und so habe ich dann begonnen, auf der WU zu studieren. Hat mich teilweise schon sehr interessiert und habe aber dann immer schon parallel sehr viel Jobs gemacht. War auch sehr viel als Skilehrer zum Beispiel in den Wintermonaten aktiv. Bis zu 2-3 Monaten im Winter auswärts als Skilehrer. Und dass da natürlich im Studium dann zum Teil nicht die beste Performance gegeben ist, war irgendwie klar. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass eigentlich auch der klassische WU-Abgänger auch nicht mein Thema sein wird.
Ja. Michi, Commodore 64 war auch mein erster Computer. Was war dein Lieblingsspiel?
Naja, ich habe sehr gern, also auch schon diese Sportspiele gespielt. Da hat es ja gegeben, Summer Games zum Beispiel, das Spiel, das den Joystick regelmäßig kaputt gemacht hat, wenn man den 100-Meter-Lauf gemacht hat. Ich glaube, da habe ich ja schon 4-5 Joysticks verbraucht. Ja.
Biathlon war auch so ein Joystick-Verbraucher bei Wintergames.
Genau. Nein, also das habe ich gemacht und dann kann ich erinnern, hat mir mein Vater damals mitgebracht, den ersten Fußballmanager für den C64, wenn man natürlich jetzt vergleicht mit den jetzigen Spielen, überhaupt nicht vergleichbar, aber für damalige Zeit war das High-End und da habe ich, glaube ich, Nächte verbracht, um quasi einen Fußballclub voranzutreiben.
War damals, glaube ich, die englische Liga und das war so für mich die Sozialisierung mit dem englischen Fußball, da habe ich bis zu den untersten Ligen jede Mannschaft dann kennengelernt.
Genau. Und ganz simpel, man konnte nur sagen, willst du trainieren, ja oder nein, oder willst du eher offensiv trainieren, also wirklich ganz simple Sachen, aber hat mich damals schon fasziniert und in den Bann gezogen. Ja.
Michi, zurück zu deiner beruflichen Laufbahn. Du hast dein Studium im zweiten Abschnitt dann abgebrochen, um dich stärker deiner beruflichen Laufbahn bei Offside.at zu widmen. Jetzt war Offside.at wahrscheinlich nicht die Cash-Cow, wo man da mehr viel Geld verdient hat. Warum bricht man da sein Studium ab und widmet sich dann dieser Passion?
Ja, das hat also mehrere Gründe gehabt. Also Offside.at, hast du ganz richtig gesagt, war eigentlich gar keine Cash-Cow, sondern das war eigentlich Offside.at war eines der ersten Online-Fußballprojekte in Österreich, oder das erste Online-Fußballprojekt war auch von einer Privatperson geführt und der hat halt auch auf der WU damals ausgehängt gehabt, ja, er sucht Leute fürs Marketing und da habe ich mich natürlich, weil ich schon immer Sport interessiert war, gemeldet und dann auch dort mitgearbeitet, aber das war wirklich ein Idealistenjob, also da habe ich de facto nichts verdient eigentlich. Und als ich dann das Studium abgebrochen habe, war auch schon mein erster, also meine Beziehung so weit, dass wir ein Kind schon erwartet haben und ich eigentlich auch gedacht habe, okay, also das WU-Studium wird mich jetzt wahrscheinlich nicht in den Job führen, den ich suche. Und nachdem ich schon die ersten Erfahrungen gemacht habe, eben mit dem Journalismus, habe ich das dann eben so probiert und hatte dann eben auch über ein Jobinserat das erste Angebot damals bei der Nachrichtenagentur Pressetext. Die haben mir dann zugesagt, dass ich in ein paar Monaten dort beginnen kann. Und das war eigentlich für mich, das war ein Fulltime-Job, der auch dann wirklich bezahlt war. Und das war für mich der Grund zu sagen, okay, ich lege das Studium mal vorerst auf ein bisschen auf Eis, war damals noch keine fixe Entscheidung, es abzubrechen. Im Nachhinein gesehen war es aber dann mehr oder weniger der Abbruch des Studiums. Ja.
Viele Hörer werden die Plattform abseits.at kennen, die hat aber nichts mit dem damaligen offside.at zu tun,
oder? Nein, hat nichts damit zu tun. Das offside.at war vom Harry Mildner, der eh auch in Österreich ein sehr umtriebiger Mensch ist mit vielen Projekten und war eigentlich damals schon irgendwie wegweisend, weil es eine private Initiative war wahrscheinlich für meine weitere Laufbahn wegweisend, wie sich dann herausgestellt hat, selber etwas auf die Beine zu stellen. Und es war natürlich damals die Internetsteinzeit. Ja? Also damals hat es noch keine Bannervermarktung gegeben oder es war gerade mal im Entstehen. Also das war, okay, da hat man eine Internetseite gehabt und dann hat man Content geliefert und eigentlich hat man dann nicht gewusst, okay, wie kommt man jetzt eigentlich zu Geld? Ja? Also das war wirklich eine Entwicklungsphase, die aber sehr spannend war und mir sicher in weiterer Laufbahn dann schon geholfen hat.
Du warst 6 Jahre für offside.at tätig und anschließend 2 Jahre für die Nachrichtenagentur Pressetext. Also bei 2 kleinen, eher familiär geführten Unternehmen. Wie kann man sich deinen damaligen Arbeitsalltag bzw. auch dein Aufgabengebiet ungefähr vorstellen?
Also damals bei Offside.at war das so, dass das sehr dezentral organisiert war. Da habe ich auch noch studiert und ja, da war eigentlich so, wie ich es jetzt auch schon bei meinen Projekten angelegt habe. Da gab es ein Team von 4, 5 Personen, die von zu Hause aus gearbeitet haben. Das Internet gab es ja damals schon, auch wenn es andere Geschwindigkeiten gehabt hat. Und wir haben damals einfach immer so zugearbeitet und das war sehr unregelmäßig von den Zeiten her, kein geregelter Ablauf. Das hat sich aber dann eben mit meinem Engagement bei Pressetext geändert. Da gab es eben das Büro im 8. Bezirk in der Josef-Städter-Straße mit einem ganz klaren Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr oder 8 bis 17 Uhr, je nachdem, Arbeitsalltag, wo ich zunächst als Redakteur eben für Sport und Wirtschaft für ein halbes, dreiviertel Jahr mal begonnen habe und dann ist nach einem halben Jahr dort der Chefredakteur gegangen und offensichtlich war meine Arbeit damals dann dort recht zufriedenstellend, weshalb man mich dann gleich gefragt hat, ob ich dort eigentlich als Chefredakteur den Job übernehmen möchte, was ich dann auch getan habe. Trotzdem, und das war für mich, ich meine, ich war damals 30 Jahre alt, mein erster Job und gleich dann nach einem halben Jahr Chefredakteur, war für mich natürlich eine Wahnsinnsentwicklung und hat mich extrem beflügelt, bin aber dann trotzdem als Angestellter nicht glücklich geworden, was mich dann auch noch weiter dazu beflügelt hat, mich dann irgendwann einmal selbstständig zu machen, weil ich die Art und Weise, wie man auch Journalismus in diesen Unternehmen gelebt hat, und das ist jetzt nicht speziell auf das bezogen, sondern generell und auch wie man mit Angestellten quasi umgeht, wie man sie unter Druck setzt, das war nicht meins und deswegen habe ich das dann auch meine erste Gelegenheit eigentlich wahrgenommen, mich dann selbstständig zu machen.
Michi, dann nimm uns mit auf die Reise in die Selbstständigkeit. 2006 war es dann soweit, du hast 90minuten.at, ein Fußball-Online-Portal, gegründet. Was war deine Intention dahinter, deine Motivation, weil das ist dann doch eine sehr spitze Zielgruppe, du hast gesagt, Vermarktungsmöglichkeiten oder Monetarisierungsmöglichkeiten hat es noch relativ wenig gegeben im Online-Journalismus. Warum dann die Selbstständigkeit, weil von irgendwas muss man erleben auch.
Ja, also das Interessante ist ja, dass 90minuten.at so in der Form, wie wir es jetzt kennen, damals ja, also als ich es gegründet habe, ganz anders war. Ja. Ich habe 90minuten.at war am Anfang ein Blog und eigentlich ursprünglich war es eine Panini-Tauschbörse. Also ich habe mich mit 2 Freunden zusammengetan, weil wir ganz leidenschaftliche Panini-Sammler waren und ich gesagt haben, okay, diese Panini-Tauschbörsen, die man sozusagen vor Ort hat, die sind super und nett und die haben auch immer extrem gern daran teilgenommen, aber da muss es doch im Internet Möglichkeiten geben, dass man sich diese Panini-Pickerln selber tauscht. Über online und da hat dann eben ein Freund von mir, der programmiert hat, den ich eben aus der Schule auch gekannt habe, so einen Algorithmus programmiert, um eben sein Album einzupflegen, um die fehlenden und die Pickel, die man selber hat, die doppelten dort einzugeben und dann sucht das System automatisch sozusagen den Tauschpartner, der am besten ist. Und das war eigentlich sozusagen der Gründungsgedanke für 90minuten.at. Und begleitend dazu habe ich einen Blog gemacht, weil ich drauf gekommen bin, eigentlich sind da jetzt extrem viele User drauf, die Fußball interessiert sind und ich möchte die unterhalten, auch mit ein paar Beiträgen. Wir sind aber in den ersten Jahren von 90 Minuten, da sprechen wir wirklich von Liebhaberei, das hat kein Geld gebracht. Also ich habe, mein Gang in die Selbstständigkeit war eigentlich, dass ich im 2007 ein Angebot bekommen habe, für UEFA.com zu arbeiten, rund um die Euro 2008 für das österreichische Team. Und da habe ich eine gewisse Planungssicherheit gehabt, dass ich im Jahr 2007 und 2008 eben das österreichische Team begleiten kann. Und das hat mir dann den Impuls gegeben zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig.
Vielleicht für die Hörer auch interessant, wie war damals bei euch die private Situation? Weil jetzt hast du einen Job als Chefredakteur bei Pressetext. Ja, nicht ganz glücklich in der Position, aber ein sicherer Job. Und dann kommst heim und sagst zu deiner Freundin, du, ich mache jetzt eine digitale Bickel-Tauschbörse. War das okay für Sie oder hat sie gesagt, Michi, du bist am Weg in die Midlife-Crisis?
Naja, möglicherweise hat sie sich das gedacht, gesagt hat sie es nicht, aber es war schon so, dass ja noch dazu 2006 mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist. Ja, und meine Frau hat damals noch Medizin studiert, das heißt, das Einkommen, das wir damals gehabt haben, war meines, beziehungsweise natürlich ein bisschen Unterstützung von den Eltern war auch dabei, aber im Großen und Ganzen haben wir von meinem Gehalt von Pressetext gelebt. Und das war natürlich schon ein einschneidender Schritt, zu sagen, ich gebe den sicheren Hafen dass der Angestellten sein auf und gehe in die Selbstständigkeit. Aber meine Freundin hat gesagt, ja du, wenn du eh nicht glücklich bist in dem Job und du eh jetzt schon seit einem halben Jahr was suchst und jetzt da ein Angebot hast, zumindest einmal jetzt für ein Jahr ein halbwegs sicheres Einkommen zu haben über diesen Job bei UEFA.com, dann mach es. Und so muss man sich meine Selbstständigkeit auch in den ersten Jahren vorstellen. Also natürlich klappert man dann alle möglichen Medien ab und zu fragen, habt ihr Interesse, braucht ihr jemanden, der was schreibt? Und das ist halt dann mal, hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Es hat dann auch relativ schnell, ich habe es eh auch schon erwähnt, ich habe Pressearbeit für den Tag des Sports, für das Sportministerium gemacht. Das war, dann muss ich sagen, auch ein sehr gut bezahlter Job und das hat auch extrem Spaß gemacht, quasi die andere Seite, die PR-Seite zu sehen und zu arbeiten. Und so, ja, als Selbstständiger, ich habe dann zum Teil 10, 15 verschiedene Auftraggeber gehabt, die mir immer wieder mal der eine einmal im Monat, der andere alle zwei Wochen sozusagen Aufträge gegeben hat. Das ist natürlich eine große Umstellung, weil man nicht am Ende des Monats eine fixen Überweisung hat von einem Gehalt, sondern ja, man stellt die Honorarnoten, dann muss man auch hoffen, dass auch die Auftraggeber möglichst bald zahlen. Muss ich dazu sagen, das war immer sehr brav eigentlich und ja, das war natürlich eine große Umstellung, eine große Ungewissheit, aber im Großen und Ganzen war es der richtige Schritt.
Als digitale Panini-Tauschbörse begonnen, 16 Jahre später ist 90 Minuten ein fixer Bestandteil der österreichischen Fußballberichterstattung. Ich kenne jetzt die Bilanzzahlen von 90minuten.at nicht, aber ich glaube, du kannst mittlerweile auch ganz gut davon leben. Was waren in diesen 16 Jahren die größten Herausforderungen und auf der anderen Seite auch, was waren die schönsten Momente mit 90minuten.at?
Also ein großer Grund, warum ich sozusagen immer diese eigenen Plattformen auch versucht habe zu forcieren, ist, weil ich die Art und Weise, wie ich Journalismus sehe, in zum Beispiel jetzt bei den Medien, wo ich davor war, nicht so leben konnte. Ja, ich habe halt einen sehr kritischen Zugang und habe dann gemerkt, wenn ich dann versucht habe, sehr kritisch irgendwie in Artikeln etwas zu formulieren oder auch Leute zu kritisieren oder Institutionen zu kritisieren, dass ich dann von oben den Hinweis bekomme, du lass die lieber in Ruhe, da gibt es irgendwie eine Verbindung dorthin und dorthin, da können wir jetzt nicht so schreiben. Und das war sozusagen einerseits das Schöne an 90minuten.de, dass ich niemanden Rechenschaft schuldig war, außer mir selbst und deswegen auch frei von der Leber jederzeit da schreiben konnte. Und ich kann mich noch erinnern, es war relativ am Anfang, da hatte ich irgendwann einmal einen sehr kritischen Bericht über die Bundesliga. Ich weiß gar nicht mehr, welches Thema es war und ich bekam dann das Feedback vom damaligen Pressesprecher Christian Kircher, der mittlerweile bei Red Bull Salzburg ist, hat gesagt, ja, du, puh, der Artikel ist schon Wahnsinn, aber Freunde wirst du damit keine machen. Und ich habe gesagt, du Christian, ich bin ja nicht im Journalismus, um mir Freunde zu machen, sondern ich will das schreiben, so wie ich sehe. Und das war schon irgendwie auch so ein Fingerzeig, ja, ich bin da irgendwie am richtigen Weg. Und ja, also das waren so erste Hinweise, wie meine journalistische Karriere da auch inhaltlich verlaufen wird. Und weil du gefragt hast, die schönsten Momente, ja, also ich meine, da fällt natürlich mir immer wieder eine besondere Geschichte ein. Wir hatten ein Interview mit dem Franz Wohlfahrt, als er relativ frisch Sportdirektor bei der Wiener Austria war. Und da war ich mit meinem Kollegen Gerald Grossmann in der Austria-Geschäftsstelle und wir haben den Franz Wohlfahrt 1,5 Stunden lang interviewt und haben uns schon während des Interviews gedacht, ja, das sind sehr viel interessante, kontroversielle, witzige Aussagen dabei. Und ja, wir haben das Interview dann abgetippt und haben es dann an die Austria geschickt und haben uns eigentlich gedacht, okay, also da wird jetzt zurückkommen, lieber Gerald, lieber Michael, nicht böse sein, aber das Interview können wir so nicht freigeben, weil das ist, ja, wird für die Austria keinen schlanken Fuß machen, für den Franz Wohlfahrt keinen schlanken Fuß machen. Was kam zurück? Es kam zurück eine E-Mail, ja, passt. Und es wurde in diesem Interview keine Silbe ausgebessert, kein Wort ausgebessert. Wir haben einen doppelten, dreifachen imaginären Salto gemacht, als wir diese E-Mail bekommen haben. Wir dachten, okay, dieses Interview wird für Wellen schlagen. Die Headline, ich weiß sie jetzt noch immer natürlich auswendig, ist, ich weiß ja nicht, ob, also der Verein weiß ja nicht, ob ich ein Vogel bin. Und in diesem Interview ging es halt sehr viel darum, wenn man sich damals vielleicht ein bisschen zurückerinnert, dass eben der Franz Wohlfahrt Sportdirektor geworden ist und natürlich diese Freundalwirtschaft da immer wieder ein Thema war. Warum ist er Sportdirektor geworden? Weil er halt die Verbindungen zur Austria hat, weil er natürlich ein legendärer Austria-Torwart war, ist gar keine Frage, aber natürlich, wir das ein bisschen kritisch hinterfragt haben, hat er auch das Zeug zum Sportdirektor. Und da gab es ein paar sehr interessante Aussagen in dem Interview. Zum Beispiel, wir haben ihn nach seinem Konzept gefragt und er hat gesagt, sein Konzept ist, dass er ein Konzept entwickelt. Und da waren wirklich ein paar sehr witzige Aussagen drinnen. Und als wir dieses Interview dann veröffentlicht haben, es hat wirklich nicht lange gedauert und es haben unsere Handys geläutet und Nachrichten, das haben wir bekommen. Er sagt, Wahnsinn, ich meine, die Tagespresse hat es damals noch nicht gegeben, aber ist das ein Satire-Interview oder ist das ernst gemeint oder wurde das wirklich so geführt? Und das ist schon ein Meilenstein gewesen, schon aber auch mit der Konsequenz, dass wir das letzte Interview mit dem Franz Wohlfahrt dann geführt haben, weil er war dann nicht mehr bereit, uns weitere Interviews zu geben. Wobei ich, also um das auch noch auszuführen, zu sagen muss, wir haben ja nur die Fragen gestellt, die Antworten gibt immer den wir interviewen, also wir hatten da jetzt auch kein schlechtes Gewissen oder so.
Gut, aber Franz Wohlfahrt war dann auch nicht mehr in so vielen hochkarätigen Jobs im österreichischen Fußball tätig.
Ja, er war sehr, sehr...
Bei der Admira war er, glaube ich, dann
noch. Ja, genau, er war noch bei der Admira und ja, also es war auf jeden Fall ein journalistisches Stück, das mich sicher bis an das Ende meiner Zeit erinnern wird. Und ich meine, es gab aber auch noch andere Sachen auch, ja, weil es gab natürlich schon zum Teil auch da die Kritik, dass wir den Franz Wohlfahrt irgendwie aufs Glatteis führen wollten, ja, was aber gar nicht unsere Intention ist, sondern wer meine Interviews kennt, weiß, dass wir einfach nicht nur Frage-Antwort machen, sondern Frage-Antwort und dann versuchen natürlich zu hören, was ist die Antwort und kann man dann darauf eingehen und genau das machen wir. Und wenn natürlich dann jemand inhaltlich ein bisschen ins Schwimmen kommt, dann kommt das schneller mal schlecht rüber. Ja? Ich meine, ich will mich jetzt gar nicht auf eine Stufe mit Armin Wolf heben, ja? Aber man sieht natürlich, beim Fernsehen kommt man ja auch nicht aus. Ja? Also bei einem schriftlichen Interview kann man dann vielleicht noch ein bisschen intervenieren, aber man muss sich halt schon überlegen, was sagt man oder was sagt man nicht. Und wenn das ist halt auch in der Verantwortung desjenigen, der das dann auch spricht. Um vielleicht aber noch zu sagen, was sind noch andere schöne Momente gewesen im journalistischen Leben. Also was schon besonders schön ist, ist, wenn wir kritische Geschichten gemacht haben, die dann auch etwas bewirkt haben im Sinne einer Änderung, vielleicht einer Struktur, einer Änderung von vielleicht auch von Personen. Ja, da gibt es auch zwei, drei Geschichten. Also zum Beispiel haben wir gemacht vor ein, zwei Jahren eine Geschichte über Corona-Förderungen, dass das nicht transparent ist und aufgrund unserer Berichte wurde das dann zum Teil transparent gemacht. Also auch da merkt man dann eine journalistische Arbeit, die wirklich eine Konsequenz dann hervorruft. Wir haben sehr viel über die Schiedsrichter auch schon berichtet, die auch unmittelbar zu Konsequenzen geführt hat. Also das sind dann schon sehr bewegende Momente, auch für mich, für einen Journalisten, wenn man etwas schreibt und das dann auch zu, ja, einfach zu weiteren Schritten im Leben führt.
Jetzt ist bei dir sehr oft das Wort kritischer Journalismus gefallen. Wie siehst du den Sportjournalismus generell in Österreich? Und vielleicht auch im Vergleich mit der Dachregion, mit Deutschland und der Schweiz.
Wir haben leider, also insofern einmal ein Problem, dass wir eigentlich in Österreich de facto zu wenig Sportmedien haben. Das ist einmal, finde ich, ein Grundproblem. Das heißt, diese ganzen Medien wie Sportwoche, Sportmagazin, es gab ja auch einmal, wenn man sich, also das wird die älteren Hörer, wenn sie sich noch erinnern können, eine Sporttageszeitung für ein paar Wochen oder Monate, die leider auch nicht gefruchtet hat. Also Österreich ist leider offensichtlich ein bisschen zu kleiner Markt für eine breite Sportmedienlandschaft, was natürlich sehr schade ist, weil die Vielfalt dann fehlt. Also das ist einmal ein Problem und hängt natürlich dann indirekt oder auch mehr oder weniger direkt mit dem Niveau des Sportjournalismus zusammen, weil ja ein bisschen auch die Konkurrenz fehlt. Wenn wir generell zum Niveau des Sportjournalismus kommen, das ist natürlich ein Thema, das wir medial auch immer wieder auf 90minuten.at auch benannt haben und auch darüber geschrieben haben. Und auch da bin ich wieder bei dem Thema, da haben wir uns wenig Freunde gemacht, weil wir natürlich auch andere Kollegen durchaus das ein oder andere Mal kritisiert haben. Das Hauptproblem, es gibt ja verschiedene Mediengattungen. Wenn wir jetzt zum Bereich der Tageszeitungen kommen, dann sind natürlich Sportjournalisten einer Tageszeitung gefordert, jeden Tag mehr oder weniger eine Geschichte zu bringen. Und die Journalisten, also in den größeren Tageszeitungen, sind dann einem Verein zugeordnet und müssen sich halt dann wirklich oft überlegen, okay, jetzt muss ich morgen eine Geschichte bringen und übermorgen wieder und jeden Tag eigentlich. Und da muss man ein bisschen diesen Spagat machen zwischen kritischem Journalismus und wie komme ich überhaupt zu Infos, um meine Leser unterhalten zu können oder ihnen vielleicht auch was Exklusives geben zu können. Und da ist halt aus meiner Sicht das große Problem, dass der Zugang bei den meisten oder bei vielen Journalisten, bei Tageszeitungen halt der ist, man bekommt halt gute Insider-Infos, wenn man sich mit diversen Leuten arrangiert. Das führt aber auch dazu, wenn man sich mit Leuten arrangiert, dass man halt die auch dann gefühlterweise eher mit Samthandschuhen anfasst. Und das ist halt generell ein Problem und ich finde, da tut man sich in Deutschland ein bisschen leichter, weil es einerseits auch nicht nur diesen zentralen Wien-Raum gibt, wo sich alles konzentriert und auch die Medien konzentriert sind, sondern da ist halt die Diversität viel größer. Wenn in Deutschland eine Tageszeitung keinen kritischen Bericht schreibt, dann schreibt es der Kicker und wenn es der Kicker nicht schreibt, dann schreibt es halt die Bild und wenn es die Bild nicht, also da ist die Konkurrenz halt viel größer und der Journalismus, glaube ich, aus meiner Sicht kritischer und das ist halt wirklich aus meiner Sicht sehr schade, auch wenn ich natürlich die Kollegen verstehe, dass sie aus ihrer Haut vielleicht nicht rauskommen, aber es ist halt schade, dass man, finde ich, in den Tageszeitungen sehr oft halt zu wenig wirklich kritischen Sportjournalismus hat.
Ich habe mir Statistik rausgesucht und zwar von Statista aus dem Jahr 2018, veröffentlicht dann im Jänner 2019 und da wurde abgefragt, inwieweit vertrauen Sie persönlich folgenden Berufen? 27 Berufsgruppen wurden abgefragt, ich habe dann relativ weit runterscrollen müssen, auf Rang 23 Journalisten. Merkst du diesen Vertrauensverlust in der Bevölkerung auch im Sportjournalismus? Wirst du darauf auch angesprochen?
Also wir merken es vor allem im Social-Media-Bereich. Da ist es schon so, dass wenn wir kritische Berichte bringen, dass dann natürlich die Reaktion ist, ja okay, na, das ist ja deswegen, weil der da irgendwie jemanden kennt und das stimmt ja auch gar nicht. Also es ist schon generell so, dass die Reaktion sehr oft ist, das stimmt gar nicht und das ist jetzt von dem Journalisten erfunden oder sonst irgendwas. Also das merken wir schon sehr oft und das ist sicher ein Vertrauensverlust, der sich über die Jahre jetzt schon hinzieht und sicher ein Problem ist, weil eben die Branche, ja, auch da glaube ich zu wenig, manchmal zu wenig transparent ist und auch zu verhabert ist einfach, ja. Also wir kennen das einfach von Generationen vor mir, glaube ich. Also als ich bei den ersten Pressekonferenzen war, habe ich gedacht, okay, ist es üblich, dass Journalisten mit dem Teamchef vorher auf einen Kaffee gehen, eine halbe Stunde schon die Infos kriegen, die dann bei der Pressekonferenz vielleicht erst gesagt werden, oder dass sie mit denen Karten spielen oder dass sie mit denen einschlagen und sich umarmen. Das hat mich immer schon verwirrt, weil es ist natürlich schwierig, wenn du mit jemandem so ein Verhältnis hast, wo du quasi dich umarmst, den auch kritisch zu beleuchten. Und insofern diese Verhaberung haben wir immer wirklich Zeit, meiner 90 Minuten Zeit, immer angesprochen, haben dafür Kollegen auch kritisiert und haben dafür auch unsere Watschen bekommen, weil wir immer die Kritik auch bekommen haben, na, ihr habt die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Sag ich, nein, die haben wir nicht. Ja. Aber trotzdem muss man solche Themen auch mal ansprechen. Auch die Branche muss sich selbst reflektieren. Und ich habe dann immer als Gegenargument gesagt, bitte kritisiert uns auch. Ja. Es bringt uns auch weiter. Ja. Aber es war dann immer so, ja, das machen wir unter vier Augen. Ja. Also es ist ja eher so, dass ich mit Kollegen unter vier Augen auch sozusagen reflektiere. Aber manche Themen muss man öffentlich ansprechen. Aktuellstes Beispiel jetzt, als Ralf Rangnick Teamchef geworden ist, haben wir jetzt vor kurzem eine Kolumne gehabt von meinem geschätzten Kollegen Jürgen Bucher, der geschrieben hat, das ist auch eine Chance für den Journalismus, weil diese 0815-Fragen, die man zum Teil jetzt, nennen wir es auch beim Namen, beim ORF dann hört nach dem Spiel, da hat man ja gesehen, wie der Ralf Rangnick reagiert, und das ist möglicherweise auch eine Chance, um da sozusagen den Journalismus auf ein höheres Niveau zu bringen.
Tut es persönlich weh, wenn man liest, dass nur 26% der Bevölkerung den Journalisten vertrauen?
Es tut insofern weh, wenn man dann solche Diskussionen in den sozialen Medien dann versucht, auch mit den Leuten zu führen, also auch versucht ein bisschen zu erklären, warum gewisse Geschichten wie entstanden sind, und man merkt aber, man kommt nicht wirklich durch bei diesen Leuten. Ja. Die haben einfach ihre Meinung, nein, diese Geschichte ist entstanden, weil das und das und das und nicht, weil ich jetzt da 3 Wochen recherchiert habe. Und das tut natürlich schon ein bisschen weh. Aber natürlich, es gibt dann auch einen großen, treuen Leserteil, die uns genau einordnen können, wie bei uns recherchiert wird. Das ist natürlich dann schon schön. Aber ja, es tut schon ein bisschen weh, dass das eigentlich sehr oft auch verunglimpft wird. Ja.
Als Sportjournalist arbeitest du auf sehr regelmäßiger Basis in vielen Teilen des Jahres, oft auch täglich, mit Vereinen und Verbänden zusammen. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen? Du hast jetzt eh schon kurz einen Einblick gegeben in Umarmung oder Nicht-Umarmung, aber vielleicht auch für unsere jungen Hörer. Auch ich habe mir das ja früher sehr speziell vorgestellt. Auch für mich war Journalismus oder Sportjournalismus mein Traumberuf, bis ich bei Lola 1, einen Arbeitgeber, den ich bis heute sehr schätze, aber für mich habe ich trotzdem erkannt, dass der Journalismus nichts Lebenslanges ist, weil einfach ich nicht immer der Bittsteller sein wollte, sondern mehr gestalten wollte, wobei ich damals auch noch nicht deine Vision von 90minuten.at zum Beispiel in mir gehabt habe. Aber erzähl einmal vielleicht, welche Chancen gibt es, welche Risiken gibt es, und wie ist es generell, so mit Trainern, Sportlern, Präsidenten zusammenzuarbeiten?
Ja. Also es ist sehr unterschiedlich, wie in der Branche mit Journalisten umgegangen wird. Das hängt sehr stark vom Pressesprecher ab, der sozusagen den Verein oder den Verband betreut. Und natürlich, dann hängt es natürlich auch immer sehr stark davon ab, mit welcher Person man es gerade journalistisch zu tun hat, wie die auch Journalismus versteht oder eben nicht versteht. Und da sind wir in Österreich schon ein bisschen... Also da merken wir schon sehr oft, dass sehr viele Medien sich offensichtlich von Vereinen und Verbänden unter Anführungszeichen sehr viel gefallen lassen, weshalb es dann wir oft ein bisschen schwierig haben, unsere Wünsche dann gern durchzusetzen. Um das vielleicht an einem konkreten Beispiel abzutun, wir hatten, um ein zweites sehr legendäres Interview zu erwähnen, vor... Man war das ja kurz vor der Pandemie im Jänner 2020 ein Interview mit Franco Foda, mit dem ÖFB-Teamchef damals, und auch damals wieder mit Gerald Grossmann gemeinsam das Interview geführt, hatten ein Gespräch von, glaube ich, 80 Minuten, und wir haben uns wirklich sehr viel Zeit schon in der Vorbereitung für dieses Interview genommen, haben sehr viel recherchiert, welche Themen wollen wir ansprechen, weil wir einfach mit der Art und Weise, wie manche Themen von ihm sozusagen in der Öffentlichkeit behandelt sind, nicht zufrieden waren, und die sind wir einfach angegangen. Da ging sehr viel um den Spielstil, natürlich, also das ist ja eher etwas, was jetzt alle Fußballfans in den letzten Jahren verfolgt haben, ist er Spiel dazu zu verhalten oder nicht mit diesem Team, das war damals schon ein Thema. Wir haben ihn sehr viel auch auf Salzburg angesprochen, was man dann davon lernen kann, auch damals schon mit Blick auf die Europameisterschaft, wie wird man gegen die Niederlande spielen und so weiter und so fort. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, und auch wenn der Franco Foda während des Gesprächs immer betont hat, dass er sich eigentlich auf dieses Interview nicht wirklich vorbereitet hat, hat er dann plötzlich aus der Tasche Zettel gezogen mit Statistiken, die er uns quasi vor die Nase geknallt hat. Also hat uns schon auch gezeigt, er hat sich schon vorbereitet zu gewissen Themen. Und dann war das Interview fertig, wir haben es zur Freigabe geschickt und anders als beim Franz Wohlfahrt, wie ich es ganz am Anfang erwähnt habe, ist dann nicht die E-Mail retour gekommen, ja passt, sondern ja, das war eigentlich ein Wahnsinn, das hatten wir überhaupt noch nie erlebt. Da waren einmal 6 oder 7 Fragen bitte, ja, mit den Antworten gestrichen. Ja, und ich habe gesagt, haben wir dann geantwortet. Also erstens streichen wir keine Fragen, also das ist ja mal schon das, was wir überhaupt nicht machen. Aber auch die Antworten, also das war im Korrekturmodus im Word, da ist ja dann sozusagen alles, was korrigiert wird, rot. Man kann es eh auf 90 Minuten.at nachsehen. Das war ein rotes Meer an Korrekturen. Und wir haben gesagt, okay, nein, also bitte nochmal zurück. Die Fragen bleiben natürlich drinnen. Ihr könnt es meinetwegen bei der Interviewfreigabe ein bisschen die Formulierungen ändern. Wenn etwas zu flapsig vielleicht formuliert ist oder so, dann gerne, aber wir ändern keine Inhalte und so weiter. Das machen wir nicht. Naja, und aus dem Ganzen ist ein 45-Tage-Prozedere geworden, wo dann schlussendlich dann nach 45 Tagen noch immer keine Freigabe war. Und dann haben wir beschlossen, dieses Interview nicht zu veröffentlichen, sondern nur die Fragen zu veröffentlichen, und die Antworten waren geschwärzt. Das hat natürlich zu einem Konflikt mit dem ÖFB geführt, mit der Presseabteilung, aber damals haben wir also wirklich von vielen, vielen Seiten auch den Zuspruch bekommen, dass wir richtig gehandelt haben. Und das ist aber genau das Problem, dass aus meiner Sicht viel zu viele Journalisten und Medien sich diese Interviewfreigaben ganz generell, wenn wir bei diesem Thema sind, viel zu viel gefallen lassen. Ja? Und deswegen sind es auch die Pressestellen in Österreich, glaube ich, gar nicht gewöhnt, wenn jetzt ein Medium sagt, nein, wir wollen das nicht ändern. Ja? Ich meine, ein Fernsehinterview in der ZIB 2 kann man auch nicht ändern. Ja? Warum wir? Ja? Also warum soll man jetzt bei uns plötzlich Antworten ändern und in einem PR-Sprech umändern, wenn wir uns genauso auf ein Interview vorbereiten? Ja? Also das ist ja nicht fair. Und das verstehen viele nicht, wie Journalismus einfach funktioniert, also auch von Presseseite her, also von PR-Seite her, von den Pressesprechern her. Und da haben wir wirklich einige Konflikte gehabt, ja, auch mit dem Leo Windner einmal, der auch damals 3 Fragen gestrichen haben wollte. Und ich habe dann aber klipp und klar damals auch dem Wolfgang Kramer gesagt, wir streichen keine Fragen, ihr könnt das Interview meinetwegen nicht freigeben, aber dann werden wir unsere Leser darüber informieren. Ja? Interview wird nicht freigegeben.
Leo Windner, damals schon ÖFB-Präsident, Kramann, Pressesprecher, genau, beim ÖFB.
Genau, und da war kurz dann so, na, das könnt ihr nicht machen, sage ich, oh ja, das können wir schon machen, weil ich finde, die Leser haben einen Anspruch darauf zu wissen, wenn ein Interview nicht erscheint und warum es nicht erscheint. Und dann würden wir halt schreiben, gut, es wurde vom ÖFB nicht freigegeben. Die Reaktion war dann, okay, die Fragen bleiben drinnen, und dann in dem Fall haben wir sozusagen den Kampf gewonnen. Aber es gibt immer wieder auch, es gibt durchaus auch, ja, Vereine, wo wir de facto keine Interviews mehr machen, weil dieser Freigabeprozess einfach nur dazu führt, dass wir so viel Inhalte streichen müssten und wir uns das nicht mehr antun. Ja? Also ich nenne da auch ganz gern ein konkretes Beispiel. Red Bull Salzburg ist, also ich schätze den Christian Kircher sehr, er macht eine super Arbeit bei Salzburg, ja? Aber die sozusagen die Policy, die ja da vorgegeben ist, dass gewisse Sachen da nicht in Interviews drinnen stehen dürfen, das finde ich schade. Ja? Und das würde auch dem Fußball gut tun, wenn einmal ein Salzburg-Spieler vielleicht irgendwas Kontroversielles sagt, was in einem Interview dann auch abgedruckt wird. Ja? Also ich finde das ja, ich habe letztens auch mit einem PR-Berater, der ein paar Nationalteamspieler betreut, auch gesprochen. Er würde sich auch wünschen, wenn generell im Fußball da ein bisschen mehr Kontroverse reinkommt, weil wir brauchen die Geschichten, ja? Diese glattgebügelten Interviews. Also mich interessieren die gar nicht, und deswegen haben wir auch gewisse Clubs, wo wir das eigentlich dann gar nicht mehr machen, sondern andere Formen der Berichterstattungen wählen.
Bleiben wir gleich beim Thema Kontroversen. Martin Hinteregger hat seinen Rücktritt vor wenigen Wochen bekannt gegeben. Aus journalistischer Sicht herber Rückschlag, weil eben immer sehr offene, ehrliche, authentische Antworten, oder als Fan gesprochen vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil, weil jetzt, es war nicht immer ganz ruhig um ihn, sagen wir so.
Ja, also ich meine, der Martin Hinteregger ist natürlich einer dieser Typen, und er wurde ja in unzähligen Artikeln jetzt auch so beschrieben, mit dem er natürlich immer wieder als Journalist auch seine Freude gehabt hat, weil er natürlich eben nicht so dem entspricht, wie mittlerweile 80-90% der Fußballer, die er auch schon Medientrainings kriegen, was ja prinzipiell eh sinnvoll ist. Ja. Also diese Medientrainings sind insofern ja sinnvoll, dass man jetzt nicht alles ausplaudert, was einem gerade gestern passiert ist und so weiter und so fort. Aber es ist halt schon so, dass gewisse, Interview Floskeln einfach jetzt immer mehr Einzug gefunden haben, und das ist halt Faden. Der Martin Hinteregger war sicher einer, der sich da nichts geschissen hat, um so zu formulieren, und insofern ist es natürlich schade, dass er jetzt aufgehört hat, und ich meine, seine Leistung hat er ja auch immer gebracht, und er ist ein sehr kontroversieller Typ, und solche Typen braucht es halt eigentlich im Fußball, und ich sehe das halt aber leider sehr düster, weil die zunehmende Kommerzialisierung und dieses, man darf keinen Fehler mehr machen und so weiter und so fort, da schon natürlich dazu führt, dass ja, wir immer mehr fade Interviews haben. So sehr ich zum Beispiel jetzt auch den David Alaba schätze als Fußballer, unglaublich, er wird im Nationalteam viel zu oft zu Unrecht kritisiert, ich finde, er spielt Mörder-Matches, jetzt auch speziell unter Rangnick. Aber Interview mit ihm ist jetzt auch kein Honigleck aus Sicht der Journalisten, weil es einfach zu straight ist. Ja. Und wenn man hört, wie er sozusagen privat tickt, ja, glaube ich, könnte man mit ihm super wuchteln in einem Interview erleben. Aber vielleicht müssen wir da warten, bis er dann nicht mehr aktiv ist, dann wird er vielleicht einmal bei einem Interview auspacken.
Was dem Lorenz und mir in den letzten rund 2 Jahren oder ziemlich genau 2 Jahren auch immer wieder aufgefallen ist, wenn wir dich getroffen haben oder mit dir mal geplaudert haben. Du hast in den letzten 2 Jahren auffallend häufig sehr euphorisch von deiner Trainertätigkeit einer Nachwuchsmannschaft beim Fußballclub Mauerbach erzählt. Man kann es ein bisschen genauer formulieren. Du bist nämlich seit 2 Saisonen dort Trainer der, ich glaube, letzte Saison U9 und die abgelaufene Saison war die U10, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gratulation an dieser Stelle auch zum, sagen wir mal, imaginären Meistertitel, weil es den ja in der U10 noch nicht offiziell gibt. Hast du das einfach als Zeitvertreib gewählt, diesen Job, wenn man so möchte? Ist ja doch auch eine zeitliche Zusatzbelastung. Oder gibt es da vielleicht auch den ein oder anderen Input, den du dann in deine journalistische Arbeit mitnehmen kannst, um vielleicht Trainerkollegen, muss man ja sagen, wie dem Franco Foda auch ein bisschen offener gegenüberzustehen?
Ja, danke für den Vergleich mit Franco Foda. Ich muss erst sagen, ich bin... mein jüngster Sohn, der jetzt 9 Jahre alt ist, hat von Beginn an sehr viel Fußball gespielt und also wirklich fast nur Fußball. Also der spielt kein Lego, kein Playmobil, gar nichts, sondern der spielt Fußball, und dann irgendwann mal war es klar, dass er beim SC Mauerbach, wo wir wohnen, mal schnuppern geht, und das hat ihm dann gleich gefallen, und dann habe ich halt bei sehr vielen Trainings zugeschaut, weil mich das einfach interessiert hat, wie er sich entwickelt, wie er sich tut, und dann kommt man halt mit den Vereinsverantwortlichen ins Gespräch und dann sage ich, was machst du eigentlich beruflich, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Fußballjournalist oder Sportjournalist, und dann, aha, und super, 90 Minuten, kennen wir eh vielleicht und so weiter. Und dann ist es halt so, wie es bei so Vereinen so ist, die waren halt immer wieder auf Trainersuche und dann haben gesagt, du bist ja eh bei jedem Training von deinem Sohn dabei, willst du nicht die Mannschaft übernehmen, weil wir würden den Trainer, der jetzt nicht für die U11 brauchen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, lass mich kurz überlegen, und dann habe ich circa 2 Sekunden überlegt und habe gesagt, das mache ich. Und das war die beste Entscheidung der letzten Jahre, die ich treffen konnte, weil das eine unglaublich tolle Arbeit ist mit den Kindern. Einfach, wir haben auch schon mit der U9 dreimal in der Woche trainiert, also das ist schon ein hohes Pensum. Aber ich habe eine Trainingsbeteiligung bei den Kindern von 85-90%, und es macht extrem Spaß, und ich habe auch wirklich gute Kinder, also jetzt vom Niveau her gute. Habe mittlerweile 22 Kinder in meinem Kader, und das macht schon extrem viel Spaß. Und weil du gefragt hast, was bringt es für meine journalistische Arbeit, natürlich hat es einen neuen Blickwinkel eröffnet, der mir durchaus hilft, auch einmal zu verstehen, wie Trainer manchmal agieren. Ja, jetzt heißt natürlich, im Nachwuchs soll man nicht auf Ergebnisse schauen und so weiter und so fort. Ja, jeder, der sagt, er schaut überhaupt nicht drauf, lügt sich, glaube ich, ein bisschen auch selber in den Sack, weil natürlich weiß man dann, wenn man dann ausgelost wird und spielt, Kloster Neuburg ist auch in unserer Gruppe und das sind immer die, wo wir knapp dran waren, dann ja, weiß man, das will man dann schon gewinnen, aber ja, nein, also das ist, eröffnet schon, und da weiß man dann, da ist man noch als U10-Trainer unter Druck und agiert vielleicht anders, obwohl da überhaupt natürlich null mediale Berichterstattung ist, ja, gar nichts, aber ich kann schon verstehen, dass manche Trainer manchmal vielleicht ein bisschen anders agieren, als sie vielleicht in der Öffentlichkeit preisgeben. Ja.
Die dich kennen, wissen, du bist ein kritischer Journalist. Alle, die dich noch nicht gekannt haben, wissen sie jetzt spätestens seit den letzten Antworten, die du bei uns gegeben hast. Jetzt formuliere ich es provokativ, du bist einer, der gern das Haar in der Suppe sucht. Was war eigentlich dein letzter Artikel, der durch die Bank positiv war und ohne Kritik ausgekommen ist?
Naja, da muss man jetzt formulieren, was heißt Kritik, ja? Also es kann ja auch etwas kritisch sein und trotzdem positiv, ja? Also kritisch sein heißt für mich jetzt per se nicht immer negativ, und das ist ja, glaube ich, auch die Formulierung, das Haar in der Suppe, das ist aus meiner Sicht ja der falsche Ansatz, sondern ich suche nicht das Haar in der Suppe, sondern ich versuche eine Gegebenheit einfach mir anzuschauen und dann zu schauen, okay, ist das so, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird, oder ist es vielleicht doch anders? Ja? Und das ist sozusagen, dieser kritische Zugang kann auch positiv sein, ja? Zum Beispiel, also als aktuellstes Beispiel, die Reform im Nachwuchs vom ÖFB, die wurde jetzt in den letzten Wochen sehr stark kritisiert. Ich habe da zwar jetzt noch keinen eigenen Artikel, also jetzt in den letzten 2-3 Wochen dazu geschrieben, aber ich habe auf Twitter, wo doch mir einige Leute folgen, die Reform verteidigt, weil ich der Meinung bin, dass es eine sinnvolle Reform ist, weil es gab sehr viel Kritik, dass jetzt viele Vereine diese Reform nicht stemmen können, weil eben ja zu wenig Trainer da sind und so weiter und so fort. Ich glaube eher, das ist eine Sache, will man es oder will man es nicht. Es gibt natürlich sehr viele alteingesessene Trainer, für die jede Reform schwieriger ist als für einen jungen Trainer, also dieses Raunzen ist natürlich schon dann immer sehr schnell da, und da habe ich schon sehr stark diese Reform auch verteidigt, aber schon mit einem kritischen Zugang, und da hilft mir wieder mein Trainer da sein, weil ich genau weiß, okay, was heißt diese Reform eigentlich, und dass die Kinder jetzt viel mehr zum Spielen kommen und so weiter und so fort, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber wie gesagt, ich will generell, was ich da als Fazit für mich gern stehen lassen will, dass ein kritischer Zugang nicht negativ sein muss. Also das heißt, muss nicht heißen, das Haar in der Suppe, sondern ein kritischer Zugang kann auch heißen, dass das kann man in vielen Teilaspekten von Artikeln bei mir nachlesen, auch positive Sachen herausgekehrt werden. Aber ich versuche schon immer, das möglichst allumfassend zu beleuchten. Ja. Klar, wenn ich dann so einen Artikel habe wie vor einem Jahr über die Schiedsrichter, dass die Bezahlung zu spät ist, dass die Organisation nicht gut ist, ja klar, kommt das sehr negativ rüber. Aber es hat ja auch dazu geführt, dass sich dann innerhalb des ÖFB etwas bewegt hat, und ja, das ist dann schon wieder eine Bestätigung, dass die Kritik ja durchaus richtig war.
Michi, wir leben in gesellschaftlich und wirtschaftlich instabilen Zeiten. Pandemie, Ukraine-Krieg und jetzt die Inflation, die haben unser gewohntes Weltbild ziemlich durcheinander geworfen. Wie schwierig ist es geworden, ein Medium zu führen? Vor allem, wenn man so wie du keinen großen Konzern dahinter hat.
Ja, es ist, also gerade die Pandemie hat uns schon gezeigt, wie schnell es gehen kann, auch wie schnell Umsätze wegbrechen können. Ja, ich kann mich noch erinnern, März, April 2020, es war nicht klar, werden die Ligen überhaupt fortgeführt, wann werden sie fortgeführt, Buchungen wurden zurückgezogen, weil klar, wenn jetzt ein Wettanbieter auf Spiele wetten, also sozusagen auf Werbung für Spiele machen will, auf unserer Plattform nicht weiß, finden die Spiele überhaupt statt, ja, dann wird er sagen, wissen wir mal nicht. Oder wenn irgendwie eine Kampagne machen will für eine neue Sportbekleidung, das kann aber kein Sport stattfinden, das sind alles Buchungen, die zurückgezogen worden sind. Also das hat schon den Umsatz im Jahr 2020 drastisch nach unten reduziert. Auch meine sonstigen Tätigkeiten damals, also ich schreibe noch immer für diverse Medien, auch da habe ich es gemerkt, dass die alle reduziert haben. Ja, weil sie gesagt haben, sie wissen jetzt nicht, sie haben Ausgaben reduziert, sie haben den Umfang von den Ausgaben reduziert. Also nicht nur, dass weniger Ausgaben gemacht worden sind, auch weniger Seiten wurden gedruckt. Also das war für jemanden, der als selbstständiger Journalist arbeitet, schon eine schwierige Zeit, weil ja, ich nicht angestellt war und plötzlich schon, also mit 50% Umsatzeinbußen zu kämpfen hatte. Auch da muss ich aber lobend erwähnen, dass sozusagen dieser Härtefallfonds ja durchaus gegriffen hat und ich zumindest ein bisschen was abfedern konnte. Und jetzt, ja, ich meine, Ukraine-Krieg und Inflation spüre ich jetzt für unsere Medien, für meine Medien noch nicht so, wird aber, glaube ich, noch kommen. Also wo man es ein bisschen schon spürt, ist natürlich, dass die Preise anziehen und dass quasi Dienstleister, die ich brauche, jetzt auch schon beginnen, die Preise anzuheben. Ja.
Du hast ja 90minuten.at und später auch sportsbusiness.at ohne Unterstützung eines großen Konzerns auf die Beine gestellt. Jetzt frage ich dich ganz offen, du hast wahrscheinlich als Selbstständiger ohnehin genug Themen am Tisch. Warum tut man sich dann sowas auch noch an?
Ja, bei 90minuten.at war es ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, eigentlich so eine Liebesgeschichte. Ich wollte einfach einen Blog betreiben, gar nicht mit dem Blick darauf, dass das was Kommerzielles wird. Und 90minuten.at war wirklich die ersten 5-6 Jahre ein privater Blog, der halt dann immer mehr Zugriffe generiert hat und deswegen dann irgendwann noch einmal die Agenturen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, da könnte man doch auch vermarkten. Ja? Also, aber das war wirklich eine Liebhaberei und wenn man das nicht hat, dann wäre das auch nicht funktioniert. Aber ich hatte nie so die Roadmap, okay, ich gründe jetzt 90minuten.at und mache daraus ein kommerzielles Medium. Ja? Also das war bei 90minuten.at damals noch gar nicht der Fall, sondern das hat sich einfach ergeben. Das ist mehr oder weniger passiert, aber jetzt nicht passiert in dem Sinn, dass es mir in den Schoß gefallen ist, sondern schon nach 5-6 Jahren der Freiwilligkeit und der, wo ich mit dem Projekt nichts verdient habe, dass dann zumindest es begonnen hat, leichte Umsätze zu generieren. Und mittlerweile kann ich sagen, dass sich 90minuten.at zumindest sich selbst erhalten kann, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass das Konzept sozusagen generell von Medien, dazu kommen wir vielleicht später noch, dass man sich mit Online-Werbung, ein Online-Medium gut finanzieren kann, die Zeiten sind vorbei und da wird man sich sicher neue Sachen einfallen lassen. Ja, ganz anders war das bei der Gründung von sportsbusiness.at. Das war schon wirklich eine bewusste Gründung. Ich will jetzt dieses Medium gründen, weil ich dahinter ein Geschäftsmodell sehe.
Was war die größte Hürde beim Aufbau von 90minuten.at?
Naja, die größte Hürde ist einfach die Zeit, diese 5-6 Jahre durchzustehen, um sozusagen es in eine Größe zu bringen, dass es vermarktbar ist. Ja? Aber es war insofern ja keine Belastung, weil das nicht mein Ziel war. Also ich hatte eh schon, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, meine zum Teil 10, 15 Auftraggeber, wo ich halt mein Geld verdient habe. Und dann habe ich meine restliche Zeit in 90minuten.at gesteckt. Ja? Das war ja am Anfang, man kann es ja nicht vergleichen, wie das jetzt ist, dass da am Tag 10, 15, 20 Nachrichten erscheinen. Sondern am Anfang war das ein Blog, wo ja, pro Woche 2-3 Beiträge waren. Ja. Das war mehr sozusagen meinungsgetrieben, das waren eher lauter Kolumnen. Hat sich dann eben in der Kombination mit der Panini-Tauschpreise immer mehr zu einem Traffic, der Traffic hat sich also immer erhöht. Und dann, ja, also das sozusagen dieses Durchhaltevermögen zu haben, hier lange durchzuhalten, das war sicher die größte Herausforderung.
Michi, was ja im Journalismus auch immer wieder leider vorkommt, ist, dass es Klagen gibt wegen gewissen Artikeln. Auch dich hat es, glaube ich, bei 90minuten.at schon mal erwischt mit einer Klage. Wie steht man das als privater Unternehmer durch? Mhm.
Es war also zum Glück keine Klage, sondern es war eine mehr oder weniger eine Androhung einer Klage inklusive einstweiliger Verfügung. Und zwar war das halt rund um die Geschichte von Wacker Innsbruck mit Investoren. Ich möchte jetzt gar nicht genauer eingehen, um welchen Investor es sich da gehandelt hat, weil ich dem jetzt auch nicht die große Bühne da geben will, aber da hatten wir einen Podcast eben und haben mit einem Vorstand von Wacker Innsbruck eben über den Investor gesprochen. Dann kam dann ja, relativ flott nach einer Woche ein Brief, ein 6-seitiger Brief vom Anwälten aus Deutschland, sagt, wir müssen den Podcast offline nehmen, sonst mit einer Begründung von 6-7 Gründen, was wir nicht alles falsch gemacht hätten. Sonst gibt es eine Klage und ja, also ganz ehrlich, da ist mir leider nichts anderes übergeblieben, als sozusagen den Schwanz einzuziehen und das offline zu nehmen, weil ich einfach auch nicht die Kraft und die Ressourcen habe, sowas juristisch durchzustehen. Ja, also das ist sicherlich jetzt mit einem Konzern im Hintergrund oder mit einem Verlag wäre das was anderes. Da würde man vielleicht sagen, okay, na, soll er mal probieren. Ja. Wobei ich gehört habe, dass der andere Medien sehr wohl auch mit diesem Brief kontaktiert hat. Also das war quasi wirklich ein Rundumschlag. Und durchaus auch namhafte große Medien dem auch entsprochen haben. Ja. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die katastrophal ist. Es hat sich im Nachhinein aber herausgestellt, also diese einstweilige Verfügung wurde versucht, sozusagen in Gang zu setzen, wurde aber dann auch abgelehnt vom Gericht. Also haben wir es eh richtig gemacht. Ich hätte mir auch jetzt gar nichts vorwerfen können. Wir haben einfach ein Interview geführt. Also wenn hätte sich die Gegenseite fragen müssen, ob die Antworten vielleicht irgendwie einen juristischen Grund hergeben. Aber für uns als Medium eigentlich nicht. Aber ich habe trotzdem mich dazu entschieden, das offline zu nehmen, weil ich mir gedacht habe, okay, ja, auf diesen Konflikt will ich mich gar nicht einlassen. Leider.
Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.